Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa anzala minas-samai ma'a wa anzala minas-samai ma'a fa akhraja bihi ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 28. Juni 2022, gleich dem 7. Tier 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Der Bombenanschlag der Munafirin am 28.06.1981«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister in der Türkei. Zionistisches Regime, Feind Nummer 1 der islamischen Welt. Putin und Raisi treffen sich in Aschgabat. Frankreich drängt auf Rückkehr des iranischen Öls auf die Märkte. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister in der Türkei. Zionistisches Regime, Feind Nummer 1 der islamischen Welt. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte, das zionistische Regime sei der größte Feind der islamischen Welt und lobte die unerschütterliche Unterstützung der Türkei für die Befreiung Palästinas. Amir Abdollahian machte diese Bemerkungen in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Montag mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu in Ankara. Wir betrachten das falsche israelische Regime als den größten Feind der Muslime und der islamischen Welt, sagte Amir Abdollahian. Der hochrangige iranische Diplomat lobte die Position der Türkei, die Sache Palästinas zu unterstützen und sagte, wir sind sicher, dass die Türkei sich nie von der Unterstützung Palästinas und der Befreiung von Al-Quds und der Al-Aqsa-Moschee distanziert hat. Amir Abdollahian fuhr fort, wir haben unsere Sensibilität und unsere Überlegungen zu den Schritten des zionistischen Regimes und der Tatsache, dass Zionisten überall, wo sie hinkamen, Quelle von Krisen und Unsicherheit waren, deutlich zum Ausdruck gebracht. An anderer Stelle in seinen Ausführungen sagte der iranische Außenminister, ein weiteres Thema seiner Gespräche mit Çavuşoğlu sei die kürzliche Reise des EU-Außenbeauftragten nach Iran gewesen. Ich habe meinen Bruder Herrn Çavuşoğlu über den Besuch von Herrn Joseph Borrell, dem hohen Vertreter der Außenpolitik der Europäischen Union, in Teheran und unsere Vereinbarung informiert, die Verhandlungen über die Aufhebung der Anti-Iran-Sanktionen fortzusetzen. Wir hoffen, dass wir in den neuen Verhandlungsrunde zwischen Iran und den anderen Parteien eine endgültige Einigung erzielen, wenn die Vereinigten Staaten und drei europäische Länder realistisch handeln. So Amir Abdollahian. Amir Abdollahian traf am Montag zu einem offiziellen Besuch in der Türkei ein. Putin und Raisi treffen sich in Aschgabat. Präsident Ebrahim Raisi wird den russischen Präsidenten Wladimir Putin am morgigen Mittwoch am Rande des Gipfeltreffens der Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres in der turkmenischen Hauptstadt Aschgabat treffen. Juri Uschakow, ein Berater des russischen Präsidenten, sagte, dass der russische Präsident am 6. Gipfeltreffen der Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres in Turkmenistan teilnehmen werde, wo er getrennt auch mit Ebrahim Raisi und Ilham Aliyev, den Präsidenten von Iran und Aserbaidschan, zusammentreffen werde. Präsident Raisi war am 19. Januar 2022 zu einem Besuch in Moskau, wo er im Kreml mit Wladimir Putin zusammentraf. Dies ist nun das zweite Treffen der beiden Präsidenten. Am morgigen Mittwoch wird der iranische Präsident an der Spitze einer hochrangigen Delegation iranischer Politiker und Wirtschaftsvertreter nach Turkmenistan reisen, um am 6. Gipfeltreffen der Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres teilzunehmen. Neben der Teilnahme am 6. Gipfel der Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres und seiner Rede dort wird der iranische Präsident auch mit den Präsidenten der beim Gipfel anwesenden Länder zusammentreffen. Der 6. Gipfel der Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres findet am 29. Juni 2022 in Aschgabat, der Hauptstadt Turkmenistans, unter Teilnahme der Präsidenten der 5 Anrainerstaaten statt. Der wichtigste Tagesordnungspunkt, der Außenminister der Anrainerstaaten, die sich schon vor dem Gipfel in Aschgabat versammelt haben, ist die Überprüfung der Zusammenarbeit der Länder in Fragen des Kaspischen Meeres und die Vorbereitung des Eintreffens der Staats- und Regierungschefs dieser Länder. Frankreich drängt auf Rückkehr des iranischen Öls auf die Märkte. Die französischen Behörden befürworten eine Rückkehr des iranischen Öls auf die internationalen Märkte inmitten eines Engpasses bei den russischen Lieferungen, der durch den Krieg in der Ukraine verursacht wurde. Ein Reuters-Bericht vom Montag zitierte Äußerungen eines Verantwortungsträgers der französischen Präsidentschaft, aus denen hervorgeht, dass Paris will, dass Rohöl aus dem von Sanktionen betroffenen Iran und Venezuela auf die Ölmärkte zurückkehrt, um die Preise zu dämpfen, die in den letzten Wochen aufgrund der westlichen Sanktionen gegen Russland in die Höhe geschossen sind. Andere Berichte zitieren ähnliche Äußerungen des französischen Amtsträgers am Rande eines Treffens der G7-Gruppe fortgeschrittener Volkswirtschaften in Deutschland. Der Beamte sagte, es sei dringend notwendig, die derzeitige Sackgasse bei den Bemühungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens mit Iran von 2015 zu lösen, damit die US-Sanktionen gegen Iran aufgehoben werden können und das iranische Öl auf die Märkte zurückkehrt. Es geht nicht um Atomkraft, es geht um die Beziehungen zwischen den USA und Iran in einer bestimmten Frage. Es gibt einen Knoten, der gelöst werden muss, damit iranisches Öl auf die Märkte zurückkehren kann, sagte der Verantwortliche. Die Äußerungen kommen, während Iran, die USA und andere Mitglieder des iranischen Atomabkommens sich auf eine Wiederaufnahme der Gespräche zur Wiederbelebung des Atomabkommens in der katarischen Hauptstadt Doha vorbereiten. Die Gespräche in Österreich wurden im März eingestellt, nachdem Iran und die USA Anzeichen von Meinungsverschiedenheiten in einer Reihe von Themen zeigten, darunter US-Sanktionen gegen die iranische Elitestreitmacht IRGC. Analysten erwarten, dass Iran unmittelbar nach der Aufhebung der amerikanischen Sanktionen seine Öllieferungen an die globalen Märkte um mindestens 1 Million Barrel pro Tag, BPD, erhöhen wird. Unbestätigten Berichten zufolge exportiert Iran derzeit mehr als 1,5 Millionen BPD Öl. Menschenrechtsgruppen warnen vor israelischen Schritten, Land neben Al-Aqsa zu registrieren. Rechte Gruppen haben vor weitreichenden Auswirkungen des umstrittenen Schrittes des israelischen Regimes gewarnt, den Prozess zur Registrierung des Eigentums an Land neben der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Osten von Al-Quds zu beginnen. Der Prozess des Verfahrens zur Regelung des Landtitels wurde letzte Woche in der Gegend von Abu Thur sowie auf dem Gelände der Umayyadenpaläste neben der Südwand der Al-Aqsa-Moschee eingeleitet, heißt es in den Berichten. Laut Middle East Eye sagten die israelischen Rechtsgruppen IR Amim und BIMCOM am Montag in einer gemeinsamen Erklärung, dass der für das Verfahren bereitgestellte Fonds weitgehend zur Registrierung von Land für illegale Siedlungen verwendet wurde und letztendlich zu einer weiteren Enteignung der Palästinenser führen wird. Das Verfahren hat möglicherweise katastrophale Auswirkungen auf Hunderte von palästinensischen Häusern in Abu Thur, während das andere aufgrund seiner hochsensiblen Lage in unmittelbarer Nähe von Al-Aqsa ein akutes Potenzial für eskalierende Spannungen hat, heißt es in der Erklärung. Es besteht große Besorgnis darüber, dass der Staat den Besetzstandsprozess in den Umayyadenpalästen Ufelstandorten vorantreibt, um die israelische Übernahme dieses Territoriums durch seine formelle Registrierung als Staatsland zu ermöglichen und gleichzeitig staatlich unterstützte Siedlergruppen bei ihren aggressiven Bemühungen, um die Erlangung der Kontrolle über diese hochsensiblen Standorte zu unterstützen. Scheich Najeh Bakirat, stellvertretender Direktor des islamischen Waqf al-Quds, betonte in seiner Rede am Montag, dass die Änderung des Eigentums an Umayyaden-Palästen ungültig sei und gegen die Genfer Konvention verstoße. Medvedev, NATO-Übergriff auf Krim könnte zum Dritten Weltkrieg führen. Russlands ehemaliger Präsident und derzeitiger stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medvedev, hat den Westen gewarnt, dass jeder Versuch eines NATO-Staates, die Krim anzugreifen oder seine Rechte zu missachten, zum Dritten Weltkrieg führen könnte. Für uns ist die Krim ein Teil Russlands. Und das bedeutet für immer. Jeder Versuch, auf die Krim einzudringen, ist eine Kriegserklärung an unser Land, sagte Medvedev am Montag der Nachrichtenwebseite Argumenti Fakti, einer Wochenzeitung mit Sitz in Moskau. Und wenn dies von einem NATO-Mitgliedstaat getan wird, bedeutet dies einen Konflikt mit dem gesamten nordatlantischen Bündnis, also einen dritten Weltkrieg, eine vollständige Katastrophe, fügte er hinzu. Medvedev sagte auch, wenn Finnland und Schweden der NATO beitreten würden, würde Russland seine Grenzen stärken und zu Vergeltungsmaßnahmen bereit sein. Und das könnte die Möglichkeit beinhalten, Iskander-Hyperschallraketen an ihrer Grenze zu installieren. Letzte Woche sagte der Leiter der pro-russischen Streitkräfte auf der Halbinsel Krim, dass die Kiewer Streitkräfte während der monatelangen Spezialoperation Russlands in der ehemaligen Sowjetrepublik Ölbohrplattformen im Schwarzen Meer angegriffen hätten. Sergei Askionow sagte in einem Beitrag auf seinem Telegram-Konto, dass die ukrainischen Streitkräfte Raketenangriffe auf Bohrplattformen des Energieunternehmens Chernomornefdegas im Schwarzen Meer und vor der Küste der Krim gestartet hätten. Der ukrainische Angriff auf eine Offshore-Energieinfrastruktur auf der Krim, der sich Russland 2014 in einem Referendum wieder anschloss, ist der erste derartige Angriff seit Beginn der Militäroperation Moskaus in der Ostukraine Ende Februar. Seit der Wiedereingliederung der Krim an Russland haben sich die Ukraine, die Vereinigten Staaten und die Europäische Union geweigert, die Schwarzmeerhalbinsel als Teil des russischen Territoriums anzuerkennen und Sanktionen gegen Moskau verhängt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 35 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 25 Grad, Mashhad 31 Grad, Isfahan 33 Grad, Shiraz 30 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Vom Kriegsschauplatz Ukraine kommen aus Ost und West widersprüchliche Meldungen. Tatsache ist, Kiew kann den langsamen russischen Vormarsch nicht stoppen, sagt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörsel, in unserem Interview. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Horstert, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharakny.
Ja, danke schön. Herr Horstert, wir befinden uns im fünften Monat des Ukraine-Kriegs. Von Friedensbemühungen hört man inzwischen nicht mehr. Hingegen skalieren die Kämpfe. Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben westlich von Lysychansk Angriffe zurückgeschlagen und damit eine Einkesselung der strategisch wichtigen Großstadt im Osten des Landes verhindert. Mehr dazu würde ich gerne mal, Herr Hosse, von Ihnen hören.
Ja, Also wir können hier im Prinzip von zwei, drei Entwicklungen nebeneinander ausgehen. Es hat sich der indonesische Präsident gemeldet und der möchte tatsächlich auf Frieden einwirken auf beiden Seiten, Russland und Ukraine. Indonesien sitzt ja im November dem G20-Treffen vor. Das ist jedenfalls mal etwas, was konkret Richtung Frieden geht. Bei Lissitschansk muss man zum Beispiel sagen, weil Sie es jetzt gerade im Detail angesprochen haben, wir haben ja im Prinzip eine etwas schwierige Situation, weil der Krieg sich stark in die Länge zieht. Das tut er, weil Russland einfach sich weigert, die übliche in Kriegen übliche Feuerwalzentechnik anzuwenden. Das heißt, man bombt alles flach und besetzt den Trümmerhaufen. Dieses Vorgehen, diese Taktik ist für Moskau nicht anwendbar. Das hatte Putin auch bereits am 21. Februar dieses Jahres erzählt und erklärt und dann nochmal am 24., weil es sich eben beim ukrainischen Volk um Freunde und Verwandte handle. Tatsächlich wird ja im Moment immer noch in Gegenden gekämpft, die in hohen Prozentsätzen weit über die Hälfte von ethnischen, sprachlichen und religiösen Russen bewohnt werden. Unter diesen Umständen verbietet sich eben die Massenvernichtung von Menschen. Das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel in Charkow einfach nicht weitergemacht hat mit der Belagerung und ist hier ganz eindeutig in einem Zustand, in dem man sagt, das möchte man hier den Kampf um diese Stadt, um diese Großstadt, eine wunderschöne, auch alte Stadt nebenbei gesagt, den möchte man nicht fortsetzen, weil man eben so unglaublich viel Menschen hat, die aus ihren Häusern in Charkow nicht weggehen wollen. Das ist immer so ein Hintergrund. Dann ist auch die Tatsache, dass es mal nicht so schnell vorangeht, wie man das möchte, in den westlichen Medien immer ein Hintergrund davon zu reden, Russland habe irgendwas nicht geschafft. Ich verweise ausdrücklich auf den Aufsatz von Scott Ritter, den ich gestern Nacht von jetzt vor 2 Tagen, den ich gestern Nacht auch auf meine eigene Homepage in Übersetzung getan habe. Und der berichtet sehr eindeutig, Scott Ritter ist ja ein alter Geheimdienstmann des amerikanischen Marine Corps und einer der besten Analysten, die Vereinigten Staaten von Amerika heute zu bieten haben. Und er hat sehr klar aufgeblättert, wo die Unterschiede zwischen der russischen und der ukrainischen Armee liegen. Unter anderem in einer beeindruckenden Zahl. Die Ukrainer können zurzeit im Krieg pro Tag etwa 5.000 Granaten verschießen, die Russen allerdings 50.000. Solche Zahlen sagen noch nicht endgültig etwas über den Krieg, aber eine Handelsgröße bieten sie schon, denn es kommt ja nicht auf die Zahl der verschossenen Granaten an, sondern auf die Zahl der Treffer. Und diese Dinge sind offenbar nicht ganz so einfach. Jedenfalls lassen die Russen den Willen zu einem Niederwalzen ihres Gegners eindeutig vermissen. Deshalb lohnt es sich nicht, diese Themen anzugucken, ob jetzt gerade irgendwas gelungen oder geglückt ist, sondern das große Bild ist ganz einfach, dass die russische Maschine unerbittlich, ziemlich gut organisiert, hintendran sofort mit Lebensmittellieferungen, Wiederaufbauteams, und ich will mal sagen, frischen Bussen für den örtlichen Stadtverkehr, sind die einfach dabei, dieses Gelände in einer Weise zu russifizieren, die nicht wieder zurückzudrehen ist. Und im Wesentlichen sehen wir auch, dass in der Stadt Odessa, das ist ja die nächste größere Stadt sozusagen an der Schwarzmeerküste gelegen, der letzte verbliebene größere ukrainische Hafen, dass hier tatsächlich die russische Bevölkerung aufbegehrt und steht dazu, auch im öffentlichen Stadt- und Straßenverkehr, dass sie Russen seien. Und wir erinnern uns vor einigen Jahren an den schrecklichen Massenmord im Gewerkschaftshaus in Odessa, wohin sich Russen geflüchtet haben und wurden dann dort massakriert auf unangenehme, üble Weise. Ganz, ganz schlimm. Etwas, das in ganz Russland, auch im Donbass, einen tiefen Eindruck hinterlassen hat. Diese Dinge hat die Bevölkerung nicht vergessen. Die westliche Welt bemüht sich darum, schafft es aber nicht. Mit anderen Worten, wir haben im Grunde genommen eine kriegerische Situation, die tatsächlich für die Ukraine nicht gewinnbar ist. Und dass diese Nichtgewinnbarkeit, das ist etwas, was inzwischen auch eine Menge tatsächlich Analysten auch in den USA sagen, die Ukraine hat den Krieg verloren. Man merkt das noch nicht so richtig in den westlichen Hauptstädten. Man will es nicht bemerken sozusagen, aber im Hintergrund wird das eindeutig diskutiert, dass die Ukraine nicht widerstehen kann. Es ist für mich ohnehin ein Wunder, ganz offen gesagt, dass sie so lange widerstanden hat unter den Umständen, die wir haben. Denn es gibt nun mal zig solcher Videos von ukrainischen Truppen, die sich immer wieder über drei Dinge beschweren. Erstens, unsere Offiziere sind weggelaufen. Zweitens, wir haben kein Wasser und kein Brot und nichts zu essen. Und drittens, der Nachschub an Waffen und Munition klappt nicht. Das bringt normalerweise eine Armee zum schnellsten Zusammenbruch. Dass die ukrainische Armee ziemlich tapfer ist, das sieht man daran, dass sie noch so lange hier dem russischen Druck, der ziemlich groß ist, standhält. Wobei eben auch klar ist, der russische Druck liefert gegen die Truppen auch nicht das Maximum dessen, wozu er militärisch fähig wäre. Das ist also eine Lage, die ist viel differenzierter als von wegen gewinnt, verliert oder wie auch im Westen immer sehr häufig gesagt, nein, wir sind gar nicht bereit, irgendwelche Gebietszugeständnisse zu machen. Das wird allerdings inzwischen der ukrainischen Führung angeraten. Und in der letzten Woche hatten wir ja ein ganz fantastisches Erlebnis. Da sind ja die Staats- und Regierungschefs von drei wichtigen europäischen Ländern, Deutschland, Frankreich, Italien, angereist. Und haben versucht, offenbar Zelensky von irgendetwas zu überzeugen, was wohl der britisch-amerikanischen Seite nicht so ganz gepasst hat. Denn einen Tag später, außerhalb dieser Dreiergruppe, kam Boris Johnson. Und tatsächlich blieb damit bei Zelensky das Thema klar, es gibt keine Gebietszugeständnisse. Obwohl jeder auf der Welt weiß, es wird ohne das gar keinen Frieden geben. Und wenn es keinen Frieden gibt, dann marschiert die russische Maschine einfach weiter. Gute Analysten haben das mit der Lage Finnlands im Krieg gegen die Sowjetunion verglichen. Da hat Finnland schließlich gewaltige Gebietszugeständnisse gemacht und konnte deshalb als Nation überleben. Und das ist die großartige Frage und die große Frage auch, die sich hier stellt, eine historische Frage geradezu, weil im Prinzip die Westukraine sich gerade mit Polen existenziell, ich will mal sagen, verbindet und vermischt. Das ist offenbar die Grenzen weg. Und polnische Bewerber können sich bei ukrainischen Wahlen bewerben und man möchte eigentlich zusammengehören. Hier gibt es ein gewaltiges polnisches Interesse, einfach die Westukraine zu übernehmen. Der Hintergrund ist, das war in der Geschichte schon einmal polnisches Gebiet und wir erinnern uns, das wurde uns als Schüler als Streichholzspiel vorgeführt, dass eben die Sowjetunion tatsächlich Polen einen östlichen Streichholz weggenommen hat und hat den nach Westen gelegt. Das waren die deutschen Ostgebiete. Damit wurde Polen entschädigt. Das sind Dinge, die einfach im Geschichtsbuch stehen. Und hier das Rad zurückzudrehen oder das zurückdrehen zu wollen, macht natürlich Fässer auf, die Europa nicht nützen können. Aber im Prinzip kann man für die Ukraine sehen, es geht vom nationalen Status her bergab. Und das nebenbei gesagt hat ja Putin, hat Moskau der Weltgemeinschaft klar gemacht, dass je länger der Krieg dauert, umso stärker die ukrainische Staatlichkeit gefährdet sei. Und das genau erleben wir hier. Wir erleben ohnehin, dass Moskaus Erklärungen sehr weitgehend akkurat sind, so eintreffen, und dass wir gut daran tun, um mit der Realität gut klarzukommen, wenn wir hier, auch wissen, dass das auf sehr faktischen Grundlagen basiert. Während der Westen gewaltig die Propagandatrommel rührt, aber woanders gewinnt er auch nicht mehr. Das ist ein Zustand, der ist nicht besonders gut. Das ist im Grunde genommen der ganze militärische Komplex. Es gibt noch einen finanziellen. Hier wird jetzt also mit der Zahlungsunfähigkeit Russlands operiert. Das ist vollkommener Unsinn. Die müssten 100 Millionen zahlen. 300 Millionen Dollar sind allein auf westlichen Zentralbanken eingefroren worden, widerrechtlich natürlich. Und 300 Millionen Entschuldigung, 300 Milliarden, ja. 300 Milliarden, also im Westen eingefroren widerrechtlich, 300 Milliarden Reserven weiterhin in Russland vorhanden, nach wie vor, den ganzen Krieg über. Da hat sich überhaupt nichts getan. Und tatsächlich kann man an einer dritten Front, das sind die Energierohstoffexporte Russlands, feststellen, dass Russland für weitaus weniger Liefermenge inzwischen das gleiche Geld bekommt wie vorher. Das ist ein blendendes Geschäft. Und das ist die Lage dieses Konflikts im Moment.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. Heute sind wir mit der letzten Folge dieser Beitragsreihe für Sie da und wir stellen Ihnen die zwei Dörfer Gajsar und Kalbon vor. Bleiben Sie also dran. Die Region Asora im Norden von Karaj hat etwa 56 Dörfer und Gemeinden mit rund 30.000 Einwohnern. In dieser Gegend sind viele historische und natürliche Sehenswürdigkeiten vorhanden, die die Landschaft noch attraktiver machen. Asora ist aufgrund seiner Naturbesonderheiten und drei hohen Berggipfeln mit einer Höhe von mehr als 4.000 Metern bei den Touristen sehr beliebt. Die Region liegt etwa 80 Kilometer von der Charluz-Karaj-Strecke entfernt, die als eine der weltweit schönsten Fahrtrouten gilt. Eine Fahrt durch diese Region führt Reisende und Touristen durch wunderschöne, einzigartige Landschaften. Im ersten Teil der Sendung stellen wir Ihnen nun das Dorf Gajsar vor, eine Gemeinde, die wegen ihrer Nähe zur Charluz-Strecke, zur Skipiste Dizin sowie dem alten Hotel und der Eishöhle Murad bekannt geworden ist. 65 Kilometer nordöstlich von Karaj liegt die Gemeinde Gajsar. Die kurvenreiche Fahrt dorthin führt die Reisenden durch mehrere Dörfer der Region Asora vorbei, an den hohen Kandovanbergen, die die Gegend von der grünen Provinz Mazandaran abgrenzt. Gajsar liegt 2230 Meter über dem Meeresspiegel. Gemäß historischen Überresten entstand das Dorf in der Zeit der Safawiden. Der Name ist auf die vielen Gipsminen im oberen Teil der Ortschaft zurückzuführen, den Gaj bedeutet so viel wie Gips. Im Sommer ist es dort angenehm und mild, im Winter aber kalt und schneereich. Da diese Gemeinde an die schöne Provinz Mazandaran grenzt, ist die Landschaft dort ebenfalls sehr grün und niederschlagsreich. Auch der Fluss, der durch das Dorf fließt und seine vielen Bächlein machen aus dieser grünen Landschaft eine einzigartige Gegend. Wirtschaftlich gesehen stützt sich Gajsar auf Landwirtschaft, Gärtnerei, Viehzucht, das Dienstleistungsgewerbe und die Herstellung von Handarbeitsarbeiten. Zu den wichtigsten Ernteprodukten zählen Gerste, Weizen, Walnüsse, Äpfel, Weichseln und Kirschen. Als Melkereiprodukte sind Joghurt, Käse, Milch und getrocknete Sauermilch zu nennen, die auch auf anderen Märkten der Gegend angeboten werden. Das Dorf liegt in den Bergen und hat eine zentrierte Wohnstruktur. In den Tälern wurden die Häuser nebeneinander errichtet. Die meisten Gassen des Ortes sind eng und treppenförmig, sie liegen ineinander, sind steil und werden durch Stufen miteinander verbunden. Die Architektur jedes Hauses hängt vom Beruf seiner Bewohner ab. Die meisten alten Gebäude wurden aus Stein, Holz, Lehm, Gips und Ziegelsteinen gebaut. Beim Bau der neuen Häuser greift man schon auf modernere Baumaterialien zurück.
In Gerçsar gibt es interessante und schöne Sehenswürdigkeiten wie die Steinbrücke, Nasreddin Schah, die Gipsöfen sowie das alte Schloss und das Hotel. Die Schwefelwasserquelle Welle, deren Wasser Heilkräfte besitzen soll, ist bei den Bewohnern sehr beliebt. Auch die 50 Millionen Jahre alte Eishöhle Morad zählt zu den Natursehenswürdigkeiten dieser Ortschaft. Ein weiterer interessanter Ort der Gegend ist die Skipiste Dizin, die von vielen Naturliebhabern besucht wird. Sie befindet sich 12 Kilometer entfernt von Gerçsar in einer Höhe von 3800 Metern über dem Meeresspiegel. Im zweiten Teil unserer heutigen Sendung befassen wir uns mit dem Dorf Kalvan. Diese Gemeinde liegt auch an der Karaj-Cholus-Strecke und ist etwa 45 Kilometer entfernt von Karaj. Der Ort wurde an einem Berghang des 4000 Meter hohen Gipfels Kahar errichtet. Da Kalvan in einer Gebirgsregion liegt, wird es von vielen Bergsteigern, die die Gipfel dieser Gegend erklimmen möchten, besucht. Kalvan ist umgeben von den zwei hohen Bergen Naz und Kahar. Bekannt ist es auch für die vielen Kirschen- und Apfelgärten sowie zwei strömende Flüsse, die dort zu sehen sind. Der Ort ist im Vergleich zu den nahegelegenen Dörfern am höchsten gelegen, deshalb auch sein Name, denn Kalvan bedeutet in der Umgangssprache so viel wie Höhe. Was aber in Kalvan sehr auffällig ist, sind die strömenden Flüsse und das Vorhandensein von vielem klaren Wasser. So wird sowohl der Wasserbedarf in der Landwirtschaft als auch das Trinkwasser für 5 Dörfer in der Region durch die beiden Flüsse in Kalvan gedeckt. Das Trinkwasser von Kalvan stammt aus den fließenden Bechern in den höheren Bergzügen. Die Dorfbewohner in Kalvan gehen der Landwirtschaft, Gärtnerei und Viehzucht nach, wobei der Fluss Karaj als ein Segen für die Landwirtschaft in dieser Gemeinde gilt. In Kalvan ist auch ein Forellenzuchtteich vorhanden. Außerdem gibt es am Rande der Ortschaft mehrere Geflügelzüchtereien. Da in Kalvan sehr viele Heilkräuter und Wildpflanzen wachsen, wird dort ein äußerst köstlicher Honig hergestellt. Dem Ort geernteten Kirschen, Walnüsse und Birnen sind von bester Qualität. Die Besucher genießen also nicht nur die schöne natürliche Landschaft, sondern auch die wertvollen Mitbringsel, die heimischen Molkereiprodukte, das gute Obst, darunter Äpfel und saure Pflaumen, heimisches Brot, Berberitze, Pilze und Heilpflanzen. Es werden dort auch sehr schöne Handarbeiten hergestellt, wie Georgim und Matten. Das viele Wasser lässt zahlreiche Bäume wachsen, die dann in der örtlichen Holzfabrik bearbeitet werden. Das rötliche Weidenholz zum Beispiel findet wegen seiner Stabilität in der Möbelindustrie Verwendung und wird auch für verschiedene Handarbeiten herangezogen. Die Bewohner von Calvin flechten damit auch Körbe. Außer Handarbeiten bietet das Dorf noch weitere reizvolle Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel gibt es in Calvin noch Häuser, deren Alter auf mehr als 100 Jahre zurückgeht und die aus Lehm und Holz errichtet wurden. Die Holztüren, die schönen Terrassen und die schlichte Art der Bauten stechen jedem Besucher ins Auge. Um die Häuser zu verschönen, wurde eine Art rote Erde verwendet. So sorgen diese roten Häuser mit ihren Holzfenstern für einen schönen Anblick. Liebe Hörerfreunde, wir sind am Ende unserer letzten Folge angelangt. Wir bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hörern, die unsere Sendungen verfolgt haben und wünschen Ihnen eine schöne Zeit und alles Gute.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Der Bombenanschlag der Monaferin am 28.06.1981. Weiterhin guten Empfang. Die Terrorgruppe Monaferin ist seit einigen Jahrzehnten tätig. Sie nennt sich Volksmujahedin. Die Gründung einer Gruppe dieses Namens geht auf 1960 zurück. Zunächst bestand diese Gruppe nur aus wenigen Mitgliedern, aber nach dem Sieg der Revolution im Februar 1979 warb sie für neue Mitglieder und begann 1981 ihren bewaffneten Kampf gegen die Islamische Republik Iran. Der Tod von tausenden normalen Bürgern und iranischen Verantwortungsträgern geht auf ihr Konto. Gemäß Statistiken sind in den 80er Jahren mehr als 17.000 Personen durch Mitglieder dieser Gruppe ermordet worden. Nachdem die Mitglieder dieser Gruppe in den Irak geflüchtet waren, haben sie das Regime des Ex-Diktators Saddam während des Krieges gegen Iran unterstützt und ihm bei der Unterdrückung der irakischen Bevölkerung geholfen. Während der Zusammenarbeit der Monaferin mit dem irakischen Diktator sind Tausende Iraner und Dutzendtausende Iraker Opfer des Terrors dieser Gruppe geworden. Ein anschauliches Beispiel für ihre Mitarbeit ist die Teilnahme an der Zerschlagung des Protestaufstandes der schiitischen Bevölkerung im Südirak im Jahre 1991 und bei der Unterdrückung der Bevölkerung in den nordirakischen Kurdengebieten. Die Monaferin dienten gegen Ende des Saddam-Regimes dem Diktator als Sonderarmee. Daniel Benjamin, der Koordinator für Terrorismusbekämpfung des US-Außenministeriums, in den Jahren 2009 bis 2012 hat über die terroristische Vergangenheit der sogenannten Volksmujahedin berichtet und auf die Ermordung von tausenden Iranern, darunter Verantwortungsträger wie Shahid Ayatollah Beheshti, hingewiesen. Er schrieb, dass der Name der Volksmujahedin wegen dieser Vergehen auf die Liste der Terrorgruppen gestellt wurde. Nach dem Sturz des Saddam-Regimes, welches der wichtigste Unterstützer der Monaferin war, wurden die Verbrechen dieser Gruppe im Irak aufgedeckt. Dies erregte den Abscheu der irakischen Bevölkerung so sehr, dass die Gruppe nach 15 Jahren nicht mehr im Irak bleiben konnte. Also sorgten die USA für ihre Verlagerung aus dem Ashraf-Camp in den Liberty-Militärsitz und danach nach Albanien. Aktuell hält sich nur noch ein kleiner Rest der Gruppe in diesem europäischen Land auf. Zu den größten Verbrechen der Munafarin gehört die Bombenlegung im Zentralbüro der Partei der Islamischen Republik am 7. Tir 1360, dem 28. Juni 1981. Bei dieser Explosion fand der Vorsitzende des obersten Gerichtshofes des Landes, Ayatollah Beheshti, zusammen mit 72 hochrangigen Helfern der Islamischen Republik Iran den Märtyrertod. Es war 21 Uhr abends, als sich die Explosion ereignete. In dem Büro in dem Teheraner Viertel Sar Cheshme hatten sich die Parteimitglieder versammelt, um über die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen zu sprechen. Viele der Toten waren Mitglieder des islamischen Parlaments oder des Regierungskabinetts. Zwei Bomben explodierten am Versammlungsort. Sie brachten einen Teil des Gebäudes zum Einsturz, wobei Dutzende unter den Trümmern begraben wurden. Die Anführer der Munafarin dachten, dass sie durch Ermordung einer beachtlichen Zahl von hohen Verantwortlichen und der Weiterführung eines bewaffneten Krieges die Islamische Republik Iran zum Scheitern bringen könnten. Sofort erschien jedoch die Bevölkerung aus Protest massiv auf dem Schauplatz und Imam Khomeini, der die Islamische Republik begründet hatte, meisterte die Situation, indem er neue Verantwortlichen bestimmte. Und somit schlug der Plan der Munafarin, die Situation für ihre illegalen Ziele auszunutzen, fehl. Die Munafarin haben niemals offiziell die Verantwortung für die Explosion übernommen, denn sie wollten sich den Fluchtweg in den Westen offenhalten. Hätten sie sich zu ihrer Schuld bekannt, dann wären sie schon damals auf der Liste der Terrorgruppen gelandet. Aber im Laufe all der Jahre haben sich die Anführer dieses Grüppchens immer, wenn sie Macht demonstrieren wollten, zwar indirekt, aber dennoch eindeutig zu diesem Verbrechen bekannt. Ein ehemaliges Mitglied des Zentralkomitees der Munafarin namens Said Shahzavandi sagt, dass diese Explosion durch die Organisation der Volksmujahedin geplant und umgesetzt wurde und dass er und eine andere Gruppe, die über die Durchführung dieser Operation wussten, an jenem Abend die drahtlosen Verbindungen des Sepahs, Herr der Revolutionsgarden, abgelauscht haben, damit sie erfahren, inwieweit die Operation erfolgreich verlaufen ist. Nach dem Sturz Saddams, des Ex-Diktators von Irak, hat man Videos über die geheimen Treffen und Besprechungen zwischen dem Anführer der Mujahedin, Masoud Rajavi, und den Sicherheitsbehörden dieses Regimes entdeckt, und einige von diesen Filmstreifen wurden in Europa veröffentlicht. In London wurden 2004 auch die Protokolle über solche Treffen von Rajavi in der Zeit von 1991 bis 2001 in Form eines Buches und zusammen mit einer CD herausgegeben. Bei einem dieser Treffen spricht Masoud Rajavi eindeutig darüber, dass die von ihm befehligte Gruppierung die Explosion am 7. Tir begangen hat. Rajavi hat bei seinem Treffen mit General Taher Jalil Habush, dem Generalchef des irakischen Informationsdienstes im Jahre 1999, mit Hinweis auf seine früheren Beziehungen zu den USA und Frankreich gesagt: Wie Sie wissen, bin ich in den Jahren 1981 bis 1986 in Paris gewesen. Damals hat man uns nicht mit Terrorist bezeichnet, obwohl das Weiße Haus und der Elysee-Palast wussten, wer die Partei der Republik im Iran in die Luft gesprengt hat. Sie wussten es ganz genau, aber sie haben uns nicht als Terroristen bezeichnet. An dieser Äußerung ist zu sehen, dass die westlichen Regierungen, ob in Europa oder in den USA, sobald es um ihre eigenen Interessen geht, schnell die Augen vor den Terroraktivitäten der Gruppierung Munafarin verschlossen haben. Sie haben sie auch später wieder aus ihrer Liste der Terrororganisationen herausgenommen. Eine der Persönlichkeiten, welche seit Beginn der Revolution aufgrund der Suggestionen der Munafarin und linksorientierter Zeitungen dauernd verleumdet und beleidigt wurde, war Ayatollah Beheshti. Behishti reagierte bis zu seinem Märtyrertod mit Langmut auf die zahlreichen Verleumdungen. Die Munafirin dachten, durch ihren Mord an vielen hohen Regierungsverantwortlichen würde die Islamische Republik Iran ernsthaft auf Schwierigkeiten stoßen. Masud Khodabande, ehemaliges Mitglied der Munafirin, hat am 30. Khordad 1390, also 2011, in einer Notiz erklärt, die Mujahedin hätten falsch kalkuliert, als sie dachten, die Revolution hätte bei dem herrschenden Flügel und bei seinem Anführer Ayatollah Behishti begonnen und dass Behishti nach Absetzung von Bani Sadr alle Macht in der Hand hätte. Sie dachten, das Regime würde stürzen, wenn er getötet wird. Nach den Tumulten am 30. Khordad begannen die Munafirin, nachdem sie ihre Fehlkalkulationen begriffen hatten, weitere revolutionäre Persönlichkeiten ins Visier zu nehmen. Die Munafirin konnten mit ihrem Bombenanschlag am 28. Juni 1981 nicht die Festen des Systems erschüttern. Denn Imam Khomeini traf sofort geeignete Entscheidungen. Anlässlich des abscheulichen Verbrechens hat er zwei Tage nach der Explosion in einer Erklärung gesagt: Ihr habt, so gut ihr konntet, die Söhne des Islams wie Shahid Behishti und die wahren Märtyrer des Parlaments und des Regierungskabinettes mit Beschimpfungen und üblen Verleumdungen angegriffen, damit ihr sie dem Volke trennt und nun, wo euch dieser Schlag gelang und eure Schande überall ausgerufen wird, habt ihr euch in die Löcher verkrochen. Ihr habt ein dummes Verbrechen begangen, damit laut eurer naiven Vorstellung die Nation, die viele Märtyrer in ihrem Schoß erzogen und Opfer gebracht hat, durch diese fürchterliche Tat eingeschüchtert wird. Aber ihr wisst nicht, dass es in dem Lexikon des Martyriums kein Wort namens Angst gibt. Der Islam ist nun stolz auf diese Märtyrer und Hervorbringer von Märtyrern und lädt alle ein, erhaben standzuhalten. Auch sagte Imam Khomeini am 8. Tir 1360, einen Tag nach dem Anschlag, bei seinem Treffen mit den Richtern des obersten Landesgerichtes und verschiedenen Bevölkerungsgruppen: Ich habe schon oftmals gesagt, dass Herrn Behishti im Land Unrecht geschehen ist. Alle Gegner des Islams und Gegner dieses Landes und einige Freunde haben ihn direkt angegriffen. Er ist jemand, den ich seit über 20 Jahren kenne. Ich habe ihn als verantwortungsbewussten, gläubigen Menschen und befugten Rechtsgelehrten, der die Nation liebt und den Islam liebt, und als jemanden gekannt, der unserer Gesellschaft viel nützt. Der Märtyrertod von Ayatollah Behishti und seiner Helfer hat die Grundlagen der Islamischen Revolution nicht erschüttert, sondern stabilisiert. Die Unterstützung der revolutionären Bevölkerung für die islamisch-republikanische Staatsordnung wuchs, während die Terrorgruppe der Munafirin in Verruf geriet und von der Bevölkerung verabscheut wurde. Einige der Märtyrer vom 7. Tir 1360 liegen in dem Teheraner Großfriedhof Behisht-e Zahra, im Friedhofsteil 24 begraben und an dem ehemaligen Ort des Zentralbüros der Partei der Islamischen Republik, welches bei der Explosion zerstört wurde, steht nun ein Kulturkomplex namens Märtyrer der Islamischen Revolution. Er wird von dem Sans Monetablirote Islami, der Organisation für islamische Publikationen, verwaltet. Thank you. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.